Und hier geht's in die heiligen Hallen der Pop-Akademie.
Und hier sind die Coaches.
Katja Keller.
Tim Adrian Opel, was für ein schöner Name. Und die beiden Professoren, Udo Damen und Mays Leber.
Das ist, wird man schon mal auf das zukünftige Popstar-Leben vorbereitet. Also Arno ist richtig gut vorbereitet.
Ein Adapter für jeden Zweck, weil Mac.
Und den können wir doch eigentlich gleich loslegen, oder?
Ja klar, mach.
Panikpreis Podcast Sonderedition. Mit Bea und Arno. Hi Bea.
Hi Arno.
Wir sind heute zu Gast mit unserer Sonderedition vom Panikpreis Podcast an der Popakademie in Mannheim. Aus einem ganz besonderen Grund, Bea.
Ja, genau, weil, was viele von euch bestimmt gar nicht wissen, ist, dass es neben diesem schönen Geldpreis, den es gibt für die ersten drei Siegerbands, es gibt auch noch ein Coaching, ein richtig ausführliches Coaching, und zwar einmal für den Bereich Social Media. Dann gibt es...
Wir haben den Bereich Band, Performance, was kann man verbessern. Und es gibt den Bereich, was ich sehr geil finde, Heavy Mental mit einer alten Bekannten der Panikfirma.
Weil das ist ja auch spannend, mal zu hören, was die eigentlich machen. Also wie wird man denn gecoacht, um Popstar zu sein oder zu werden? Das ist doch, also ich meine, ich komme ja auch eher so aus der Ecke, einfach loslegen und machen, ne? Im Keller angefangen. Und jetzt gehört ja inzwischen schon viel, viel mehr dazu heutzutage. Also ohne Social Media zum Beispiel geht überhaupt nichts eigentlich, oder?
Absolut. Genauso wenig wie mit Mental Health.
Ja, das stimmt.
Gerade jetzt bei dem Panikpreis, wo wir auch viele Bands, wir haben es ja thematisiert oft, auch viele Bands haben, die ihre Probleme über Musik verarbeiten. Also
stimmt.
Umso wichtiger ist dieser Workshop mit übrigens Katja Keller.
Ja, Katja Keller.
Auf die wir uns schon sehr freuen, eine alte Freundin der Panikfamilie. Und das Musikalische, da kommt Mays Leber und Udo Damen kommen da, aber die sind beide Professoren. Ich finde es immer sehr lustig. Ich treffe immer Musiker, die kenne ich aus dem Rahmen, wie zum Beispiel Mays, Moses Pelham oder Edo Zanki. Und jetzt treffe ich die hier und die sind Professoren. Ich habe aber gelernt, warum das so ist. Willst du es wissen?
Ja.
Das ist ein Honorarprofessor, wo ich naiverweise immer gedacht habe, das hat was mit Honor zu tun, also Ehre. Ja. Jeder, der eine Lehrtätigkeit ausübt hier, auch wenn er Musiker ist, ist Professor.
Also das wäre doch mal ein Werdegang.
Professor Beresat.
Man nachdenken könnte. Ne? Ich meine, in der Politik ist es ja inzwischen auch so, kein Schulabschluss, gehst du in den Bundestag. Und als Musiker, der jetzt nicht mehr so viel live auf der Bühne steht, könnte man nochmal drüber nachdenken. Frau Professorin Beresat. Schlecht.
Auf jeden Fall glauben wir, dass dieser Podcast einen großen Mehrwert haben wird, auch für viele Bands draußen und Musikerinnen und Musiker, die jetzt vielleicht so ein bisschen anfangen und sich orientieren wollen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann... Lehnt euch zurück und genießt die Show.
Ja, jetzt ist es soweit. Wir haben ja schon gesagt, was wir vorhaben im Panikpreis-Podcast Sonderedition. Mit dem Mehrwert für viele Bands haben wir jetzt einen der Coaches hier.
Katja, kennen wir beide ja schon sehr, sehr lange.
Aus der Panikfamilie.
Genau, aus der Panikfamilie. Und es gab ja selbst mal für dich eine künstlerische Vergangenheit. Also du hast Musik gemacht, gesungen, sehr schöne Songs, die ich unseren YouTube-Freunden ans Herz legen möchte. Ich habe neulich mal reingehört. Ich kannte die ja noch von früher, habe sie aber lange nicht gehört. Da gibt es ein paar zu hören, wirklich schöne Nummern. Und jetzt bist du gewechselt. Also die gefürchtete Frage muss ja lauten, wie bist du denn dann zum Coaching gekommen?
Das sind ja immer lange Wege eigentlich. Das zu verknappen, versuche ich jetzt mal. Durch meine Kompetenzen und meine Erfahrungen und das, was mein Leben ausgemacht hat, durch mein Gewordensein, war ich immer ziemlich flexibel und habe immer gedacht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt in deinem Leben? Und wenn was zu Ende geht, muss was Neues kommen. Ich war Musikerin, ich war Schauspielerin, ich war Schauspielcoach, dann kam Corona.
Stimmt, ja.
Und Corona war, glaube ich, für uns alle ja sehr bedeutend auf unterschiedlichste Art und Weise. Und für mich hatte es die Bedeutung, dass ich abgeschlossen habe mit dem filmischen Arbeiten und habe nach was Neuem gesucht und habe dann... mich entschlossen, in diesem Bereich, wo meine Kompetenzen gut sind, nämlich, dass ich gut mit Menschen kann, dass ich mich gut einfühlen kann, dass ich auch keine Angst vor Begegnungen habe, dass ich das alles nutze und eine Ausbildung mache und habe dann eine Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Und dann habe ich eine Praxis aufgemacht, die lief jetzt so 1,5 Jahre und das ist aber nicht so einfach, weil Heilpraktiker werden nicht von den Kassen bezahlt Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du eine längere Therapie machen willst. Das kostet Geld, die Leute haben immer weniger Geld. Und ich habe dann beschlossen, dann mache ich jetzt noch eine Ausbildung und mache jetzt noch eine pädagogische Ausbildung. Arbeite auch viel mit Kindern, Jugendlichen und habe aber auch noch meine privaten Coachee. Nee, die nennt man anders. Ist egal. Also ich habe ein bisschen Kundschaft und es löppt.
Und das Coaching heißt, finde ich sehr geil, aber finden wir beide sehr geil, Heavy Mental. Was muss man sich darunter vorstellen?
Naja, ich habe natürlich einen Namen gesucht, der irgendwie zündet für Musiker und Musikerinnen. Und Heavy Mental ist ja in aller Munde, also psychische Gesundheit. Also was hält den Menschen gesund und welche Tools gibt es, um auch Veränderungen herbeizuführen, Entscheidungen zu treffen, für sich mehr Bewusstsein zu entwickeln, vielleicht auch ein paar Muster zu durchbrechen, die nicht dienlich sind, um erfolgreich zu sein, Selbstsabotage und all diese Dinge, Kommunikation. Genau, das ist letzten Endes alles mentale Gesundheit, mehr als die Abwesenheit von psychischer Erkrankung oder Störung.
Was, glaube ich, heutzutage für Bands sehr wichtig ist. Es war früher nicht so ein Thema. Heute merken wir auch beim Panikpreis, dass auch viele Bands ihre Themen thematisieren in Songs. Ohne dass das depressiv klingt, das ist immer so raus und Power und Punk, wie zum Beispiel bei Tina, die jetzt die erste Session hatten bei dir. Ich glaube, das hat auch was mit den Zeiten zu tun, oder?
Ich denke schon. Also ich glaube, die junge Generation heutzutage haben natürlich viel mehr Input, auch Bildung, was solche Themen angeht. Und scheuen sich nicht darüber zu sprechen oder eben zu singen. Also ich kann es nur begrüßen. Mhm. Und auch wenn diese Stigmatisierung, wenn es um solche Themen geht, wie mentale Gesundheit, dass die aufhören muss in unserer Gesellschaft. Wir sollten auch viel mehr darüber reden, was hält uns gesund, als was macht uns krank.
So, Tina und ihre Jungs hatten jetzt hier gerade ein Heavy Mental Coaching. Wie war's?
Sehr inspirierend. Ist gar nicht so leicht.
Sehr aufschlussreich.
Ja.
Also durchaus, man lernt so ein bisschen was über sich und übereinander.
Vor allem übereinander lernen. Ich glaube,
das
wir haben sehr viel mehr uns also gecheckt, einmal, was wir alle so tun in der Band, welche Eigenschaften wir haben, was wir an uns schätzen und das auch nochmal mehr ausgesprochen. Genau, und das war schön.
Und was ist das Wichtigste, so was du mitnehmen würdest von jetzt, von diesen 3 Stunden, immerhin gut 3 Stunden?
Die Trommeln, ja.
Mir ist unsere Knautschzone und ich glaube, dass wir gut daran tun, häufiger mal mit jemandem außerhalb zu reden und zu reflektieren.
Klar.
Was so passiert bei uns, genau.
Also das ist ja schon mal, das klingt schon mal nach einer neuen Perspektive. Ja. Also das ist es doch eigentlich, ne? Was man so beim Coaching eigentlich sich erhofft.
Weiterentwickeln.
Genau.
Und auch jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann und dann vielleicht auch nochmal sich anders kennenlernt und so auf die nächste Ebene kommt, sozusagen. Wächst. Ja.
Ich glaube ja, dass das Thema Ablenkung eine große Rolle spielt, dass sich das so entwickelt hat, weil ich meine, früher hat man auch mal zwischendurch auf dem Sofa gesessen, Musik gehört und in irgendwie Löcher in den Käse geguckt. Ich bin ja in Hamburg manchmal mit den Öffentlichen unterwegs, Verkehrsmitteln, und dann siehst du auch in jeder Generation die Leute nur noch mit dem Handy vor der Nase. Das heißt, die Beschäftigung mit sich selbst, die muss ja auch gar nicht so aussehen, dass man sagt, so, jetzt beschäftige ich mich mal mit mir und guck mal, was mit mir nicht stimmt oder was mit mir los ist oder so, sondern das war ja so, weil es einfach mal Leerlauf gab zwischendurch und nicht immer irgendwas, was auf dich eingeströmt ist. Und ich glaube, dass auch gerade für junge Musiker, wenn du kreativ sein möchtest, das ja auch wichtig ist, dass du einen Bezug zu dir hast, oder?
Was ich immer in meinen Coachings mache, ist Reflexion. Mhm. Also zu gucken, was ist gerade, was ist mein Zustand, wie geht's mir, und auch sich bewusst Fragen zu stellen, also jetzt nicht so in den Tag hinein zu gucken und ich entspanne mich vorm Fernseher, sondern auch wirklich jeden Tag kleine Reflexionsübungen zu machen, um einfach auch sich gut wahrzunehmen, um danach natürlich auch zu sagen, okay, jetzt ist es gerade nicht so optimal, was könnte ich jetzt tun? Und da habe ich natürlich dann auch wieder andere Tools wie Atmen, weil letzten Endes ist der Atem und der Schlüssel zum Leben, zum Bewusstsein oder Achtsamkeit oder solche Dinge. Und das hat man vielleicht eine Zeit lang belächelt, so die Müslis mit ihrer Achtsamkeit und ihrer Atemübung und jede Zelle deines Körpers ist glücklich. Ja, aber es stimmt. Es ist einfach so.
Ja, da rennst du bei mir sowieso offene Türen ein. Das ist für mich auch ein ganz großes Thema, mit dem ich mich in meinem Alltag beschäftige. Ich fange jeden Tag an mit Journaling. Ich schreibe ein paar Seiten, lass das rausfließen und so. Weil ich festgestellt habe, wenn ich den Kontakt zu mir selbst verliere, verliere ich auch den Kontakt zur Welt ein und Stück weit.
Den Fokus auch.
Und den Fokus auch, ja genau. Und deshalb glaube ich, dass das auch für die Bands auch, geht es ja auch um Resilienz. Also ich meine, du bist ja auch damit konfrontiert, dass du ganz oft einen vom Bug kriegst. Dann ist das Selbstbewusstsein nicht immer on top, ne? Weil dann kommen irgendwie nur 5 Leute zum Auftritt. Oder du bist auf der Bühne und merkst, das kennen wir ja auch von der Stage, dass du dann manchmal so neben dir stehst und dich beobachtest und eben auch nicht wirklich bei dir bist und so. Und für all sowas brauchst du ja Wege, wie du dich da in deine Mitte bringst, wie du in deine Kraft kommst und. Deshalb, ich finde das ungeheuer wertvoll, was du da machst.
Also mich erfüllt das tatsächlich sehr, wenn ich dann von einem Klienten gespiegelt bekomme, danke, ja, das war jetzt hilfreich. Wir sind vielleicht noch nicht ich bin noch nicht da, wo ich hin will, aber ein kleiner Faden aus diesem Wirrwarr in meinem Kopf, der ist jetzt schon mal irgendwie rausgezogen. Und jetzt kann man anfangen zu arbeiten.
Ja. Wenn Bands jetzt zum Beispiel frisch anfangen, dann gibt's ja immer diesen Weg, man macht sich hoch, man ist total motiviert, kenne ich aus eigener Erfahrung, dann kommt das, was Bea geschildert hat, du machst 3-4 Gigs, da stehen 5 Leute und 2 verlassen den Raum. Das ist ja meistens der Moment.
Oh Gott, ja, ich kenne das.
Ist meistens,
die anderen sind Oma und Opa und Mama.
Ja, genau. Und die kaufen hinterher die Platte. Aber
das ist ja auch eine gute Selbsterfahrung.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ja, würde ich gerade sagen, wo man durch muss. Ja. Und nicht jede Band kann sich an so einem Punkt eine Katja Keller leisten. Was für Tipps gibst du solchen Bands?
Ich bin ja fest davon überzeugt, dass man eine Grundresilienz ja mitbringt, sonst würde man diesen Beruf gar nicht machen. Sondern würde wahrscheinlich zur Versicherung gehen und da eine Ausbildung machen oder keine Ahnung. Allein schon, dass Menschen sich entscheiden, diesen schwierigen Weg zu gehen, heißt, sie haben es drauf. Sie stellen sich diesem kreativen, abenteuerlichen Leben. Und wenn sie sich dessen bewusst sind allein schon, dann kann eigentlich ein leerer Raum nicht mehr viel ausmachen. Und wenn es Probleme gibt, dann ist für mich immer Kommunikation das A und O.
Das war das, was Grell gesagt hat. Kannst du dich erinnern? Wir sind wie eine Familie.
Ja.
Also eine Band ist wie eine Beziehung, haben sie gesagt. Ja, und man muss ganz viel reden. Eigentlich wie in einer Beziehung.
Stimmt, da haben mir die von Tina eben auch gesagt, dass sie das mit dir, du hast ja auch darüber gesprochen, dass es eben ganz wichtig ist, dass man auch alles ausspricht und kommuniziert. Also immer ist eigentlich in jeder Art von Beziehung, ob du jetzt irgendwo angestellt bist mit deinen mit Kollegen oder eine Partnerschaft oder eine Band, ist ja immer so, dass das ganz wichtig ist, weil das meiste entsteht ja durch das, was man runterschluckt und nicht äußert oder wo man Gefühle wegdrückt.
Die Frage ist halt, wie äußert man sich? Und das ist gerade in hitzigen Momenten, wenn der Konflikt hochgekocht ist, dann oft nicht hilfreich, weil man gerade in jungen Jahren dann vielleicht diesen Moment, also zwischen Reiz und Reaktion, da ist ja ein Raum.
Mhm.
Die Frage ist, kannst du diesen Raum halten oder platzt du?
Das ist sehr
emotional.
Gut, ja. Sehr gut.
Die meisten platzen halt sehr oft und wenden dann vielleicht auch Kommunikationstool an, die den anderen mundtot machen.
Ja.
Man bügelt drüber, man schreit sich an und so weiter und ich glaube, jeder Mensch sollte sich bewusst sein, dass jeder seine eigene Brille aufhat, durch die er die Welt betrachtet.
Mhm.
Und diese Sichtweise setzt sich zusammen aus Wissen und Erfahrung.
Mhm.
Und deswegen sehe ich subjektiv, weil ich habe andere Erfahrungen gemacht als du, Bea. Du weißt andere Dinge wie ich, Arno. Und deswegen kann der andere oft deine Sicht nicht verstehen. Und dann ist wichtig, den Perspektivwechsel zu vollziehen.
Ich habe ja auch durch alles Mögliche, was ich tue, ganz viel mit Bands und Musikern, Musikerinnen, auch jungen Leuten zu tun. Und so, mir stellt sich tatsächlich die Frage, ob du auch schon mal zu jemandem gesagt hast, lass es lieber. Ich meine, es kann ja auch mal sein, ne, dass man jemanden vor der Linse hat, der, wo du sagst, das bringt nichts, das wird nichts.
Nee, das, als Coach würde ich das nie tun.
Ja.
Als private Katja vielleicht eher,
ja,
aber als Coach ist es nicht meine Aufgabe, dem meine Sichtweise darzulegen. Okay. Ich bin Prozessbegleitung und nicht jemand, der bewertet. Weil wenn ich das auch noch mache, dann gefährde ich die Beziehung zu meinem Gegenüber.
Und es wird ja auch ein Stück weit manipulativ.
Genau.
Das sollte es ja auch nicht sein. Ne?
Was ich gerne mache, ist vielleicht andere Möglichkeiten noch in den Raum zu bringen und zu fragen. Ich denke generell Fragen stellen, die den anderen, dein Gegenüber zum Nachdenken bringen, das ist das A und O überhaupt, wenn es ums Coaching oder generell um Lebensveränderung geht. Weil die Frage bringt dich ja dazu, tatsächlich alle Gehirnzellen anzuschieben und zu überlegen. Und viele Fragen werden einem im Leben nicht gestellt. Also die beste Freundin stellt andere Fragen als ich als Coach.
Das ist richtig, ja.
Aber das ist manchmal ein schwerer Schritt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, diese berühmte Lebensänderungsschneiderei, die ist nicht immer offen. Nee. Also man muss ja auch für sich selber dann auch diesen Schritt wollen, glaube ich, oder?
Ich habe ja in meinem Mutmachbuch auch viel über dieses Thema geschrieben, wie das ist, wenn man von etwas träumt und etwas möchte, was nicht ganz einfach ist und was es dafür Wege gibt, diese ganzen, was du gesagt hast, Selbstsabotage, Selbstzweifel, Bedenkenträger, die dir alle sagen, also Musik oder das wird doch sowieso
aber
nicht.
Aber das singen. Meine ich, das sind diese Hindernisse.
Genau, und aber was ganz wichtig ist, finde ich, worüber nicht so viel gesprochen wird, ist, dass es einen Unterschied gibt, welchen Preis es hat. Also wenn du jetzt den spazieren gehen willst auf dem Hügel hinter deinem Haus, ist das ein anderer Preis, als wenn du den Mount Everest besteigen möchtest. Und das ist das, was man herausfindet. Also was mir ganz wichtig war, auch wenn ich versucht habe, das Menschen zu vermitteln, die in lebensverändernden Situationen waren, zu sagen, was bist du bereit dafür zu opfern? Weil ich glaube, es gibt nichts, was nicht einen Preis hat. Und das meine ich gar nicht negativ. Das ist einfach, wenn du einen Marathon laufen willst, musst du trainieren. So ist es. Wenn du mit deinem Hund in den Wald gehst jeden Tag, musst du nicht so viel trainieren. Aber du kannst eben auch dich bewegen. Und das ist eben der Punkt. Also wenn ich damit zufrieden bin, es gibt ja auch Leute, die machen Musik am Wochenende im Festzelt und freuen sich. Und dann ist gut. Das muss ja nicht jeder auf die ganz große Bühne und Nummer eins sein. Ne?
Absolut.
Das ist gesellschaftlich noch der letzte Satz leider so ein bisschen problematisch, weil uns das immer eingeimpft wird. Wenn du sowas machst, dann musst du erfolgreich sein. Ach, genau. Du hast ein Buch veröffentlicht im Eigenverlag. Also, weißt du, anstatt zu sagen, ist doch super, dass du das gemacht hast.
Oder wie, du bist kein Popstar oder du willst kein Popstar werden. Und es gibt aber genug Leute, die einfach beständig Musik machen und davon leben und besser verdienen als manche auf dem Finanzamt.
Ja, definitiv. Stimmt. Wichtig ist doch, wie du dich dabei fühlst. Und da sind wir wieder bei dir und da bin ich auch total deiner Meinung, dass diese Selbstreflexion nicht umsonst beim berühmten Orakel von Delphi an der Tür oder Höhleneingang, wie immer, erkenne dich selbst. Das ist der wichtigste Satz, weil du musst ja erstmal wissen, was brauche ich, was will ich, wer bin ich?
Die Frage ist halt, wer bin ich, ist ja immer nur eine Bestandsaufnahme, eine Momentaufnahme. Sich festzuhalten an, wer bin ich und das dann ein Leben lang sein zu wollen oder zu müssen oder da will ich hin, das ist ja auch schon wieder fast eine Einschränkung.
Das ist eine Einschränkung.
Wir müssen uns klar sein, dass wir viele sind und dass uns das auch flexibel hält.
Ja.
Und den Preis, den wir zahlen. Ich glaube, je jünger ein Mensch ist, umso weniger macht er sich Gedanken, was kostet.
Natürlich macht er sich die nicht, aber ich meine, er macht die Erfahrung.
Genau, und das ist auch wichtig, diese Erfahrung zu machen.
Ja.
Natürlich gibt es natürlich auch Menschen, die das eben nicht haben. Und für die jede Form von Veränderung unfassbar schwierig ist. Also wenn man an die Generation unsere Eltern denkt, da war jede Veränderung schrecklich. Ja, und wir leben jetzt in einer Zeit, wo halt sich tagtäglich alles ändert. Wenn man sich allein schon die Weltpolitik gerade anguckt, keine Sorge, ich fange jetzt nicht an, aber allein das, was jeden Tag etwas in uns auslösen kann, das ist ja der Wahnsinn.
Das ist genau der Punkt. Wie kann man sich als junger Mensch davor schützen? Junge Menschen sind ja eigentlich doch eher, hast du schon gesagt, ein bisschen unverbrauchter, gehen da rein. Dann prasselt immer mehr auf dich ein und du ziehst es in dich rein. Wie kann man verhindern, dass das zu nah an einen rangeht?
Handy ausmachen. Achtsamkeit im Jetzt und Hier.
Natur.
Und Natur, Freundschaft, Beziehung. Das wird immer schwieriger, je mehr wir natürlich in diese Geräte reingucken. Also ich glaube, für uns geht das noch, weil wir haben echte Beziehungen, viele junge Menschen natürlich auch. Aber es wird immer schwieriger für die Jungen, vor allem die jetzt Geborenen, sich dagegen zu wehren, weil es die Normalität wird. Ja, vor allem die erleben gar nicht mehr die echte Welt. Aber was man da auch noch mit reinbringen muss, wenn man dieses Thema aufmacht, ist, verdammt nochmal, Eltern haben eine Verantwortung und sie müssen es ihnen vorleben und Eltern müssen sich mit ihren Kindern beschäftigen. Ich meine, ich kenne viele Eltern, die das tun. Je enger der soziale Raum wird, je weniger finanzielle Möglichkeiten eine Familie hat, je weniger Bildung diese Familie hat, je weniger Unterstützung auch im sozialen Umfeld diese Familie hat, umso mehr sind diese Kinder gefährdet.
Ja, ja.
Diese Kinder, um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen nicht die Grünwalder und die Eppendorfer Kinder, da mache ich mir keine Sorgen. Es sind die Kinder, die hinunterfallen, also die wirklich aufgrund dieser gesellschaftlichen Schere einfach zerschnippelt werden.
Das stimmt. Aber sag mal, wie ist es denn eigentlich bei dir?
Ja.
Wenn wir jetzt davon reden, wer bin ich und was brauche ich? Was wünsche ich mir? Was wünschst du dir denn für deinen Weg?
Ich möchte der Unterschied sein. Ich möchte einfach die Person sein, die einen Unterschied gemacht hat im Leben eines anderen Menschen.
Oh, jetzt habe ich eine Gänsehaut.
Ja, aber sie ist, ja.
Und feuchte Augen.
Aber das ist ein schönes Schlusswort.
Sehr ja. schön, ja.
Vielen Dank, liebe Katja, dass du die Coachings gemacht hast und hier Einblicke gegeben hast in deine wunderbare Arbeit. Und ich sag mal den Leuten da draußen, wenn ihr Katja buchen wollt, das könnt ihr. Wir verlinken das alles unten in den Erklärungen.
Und für Musiker bin ich auch ganz, ganz günstig. Aber die Plattenfirma muss deswegen draufzahlen.
Das ist auch richtig so.
So ist richtig. So ist richtig. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Es war wirklich sehr aufschlussreich und inspirierend.
Dankeschön.
Schön, dass du das machst.
Danke
diesen Unterschied.
Für die tollen Fragen und die tollen Inspirationen und Gespräche.
Und ich mach mein Ding.
So, Shana, ihr hattet ja gerade ein Coaching bei Tim über Social Media, also wie man sich auf Social Media präsentiert. Würdest du sagen, dass du viel Neues da gelernt hast?
Auf jeden Fall. Also jetzt ist man tierisch viel schlauer. Es ist ein Riesenberg, aber man hat richtig Bock, da jetzt mal so richtig reinzudiven und sich das alles irgendwie nochmal so anzugucken auf dem Format.
Und was würdest du denn so sagen, ist so das Wichtigste, was du mitgenommen hast?
Zielgruppe und außerdem die Plattform. Also ich habe immer Instagram und TikTok so ein bisschen als das Gleiche gesehen und tatsächlich unterscheidet sich das schon sehr dolle, wie man den Content zum Beispiel auch kreiert.
Also Elias, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du jetzt gelernt hast in den letzten gut 3 Stunden Social Media Coaching?
Dass man sich mit bezahlten Ads, also Werbung, auf den Social Media Kanälen Arbeit sparen kann.
Machst du denn viel selber auch?
Ich mache sehr viel Social Media selber. Jetzt nicht für Ila, aber ich habe natürlich noch andere Kanäle.
Ja.
Man muss sich ja auch immer ein bisschen selber vermarkten.
Ja, ja, genau. Irgendwie merkt man das so. Da
genau,
ist schon,
dass meine ganzen Freunde hier hinter dem Bildschirm reinfolgen.
Okay.
Das ist der Panikpreis-Podcast in der Sonderedition. Wir sind in der Popakademie Mannheim immer noch zu Gast. Und wir sprechen mit den Coaches der PanikpreisträgerInnen. Und da es jetzt um Social Media geht und Bea in diesem Workshop war mit Tim Adrian Opel, bin ich völlig ahnungslos.
Ja, ja, einer schiebt es dem anderen zu, ich verstehe. Nein, aber ich spreche ja gerne darüber, weil das ja ein Thema ist, was wirklich, haben wir eben schon gesagt, in der heutigen Zeit unabdingbar ist. Also neben IT, würde ich sagen, oder neben den Computerspezialisten, seid ihr wahrscheinlich die am schnellsten wachsende Branche, die Medienberater. Also erstmal finde ich es ganz interessant zu sagen, dass du ja hier in der Pop-Akademie vertrautes Terrain betreten hast, weil du hast ja tatsächlich hier dein Musikwirtschaftsstudium abgeschlossen. Und dann hast du dich als Medienberater sozusagen oder selbstständiger Medienberater selbstständig gemacht. Kann man das so sagen?
Das ist
oder?
So halb richtig. Ich bin trotzdem noch sehr verwurzelt in der Musikbranche und meine Selbstständigkeit, also mein Unternehmen, bezieht sich zum großen Teil noch auf die Musikbranche. Ich mache viel, auch so die klassischen Themen im Musikbereich, Musikmanagement, Releaseplanung, auch
cool.
So ein bisschen in die Live-Richtung aktuell, aber habe das quasi mit meiner zweiten Leidenschaft, dem Marketing, so ein bisschen verbunden und lustigerweise jetzt auch in den Workshops heute und auch gestern vor allem, auch den Social-Media-Bereich teilweise so ein bisschen hinter uns gelassen. Also wir haben dann auch viel über die anderen Marketingmöglichkeiten gesprochen, die es halt so gibt im Musikbereich. Mhm. Weil Social-Media ist natürlich ein wichtiger Baustein, so keine Frage. Aber es ist auch nicht die einzige Möglichkeit, ja, Musik zu vermarkten oder präsent zu sein als Band heutzutage. Und meine Expertise geht eben, wie gesagt, in beide Richtungen. Ich liebe Marketing, aber noch mehr liebe ich natürlich Musik. Und deswegen, also genau die Schnittstelle dazwischen, so das ist mein Bereich, da fühle ich mich wohl. Und da arbeite ich auch jeden Tag dran.
Da frage ich mal als alte Radionase, wie wichtig ist denn heutzutage noch Radiopromotion, was bei uns früher 90er das Wichtigste überhaupt war für Bands?
Ja, ist eine gute Frage. Also Radio ist natürlich sehr individuell. Viele Genres finden im Radio einfach nicht statt heutzutage, das kann man schon pauschal so sagen. Und wenn, dann sind es vielleicht kleine, nischige Radiosender, die man gegebenenfalls über eine groß angelegte Radio-Promotion, über das MPN oder über Bemusterung gar nicht erreichen kann, sondern die man eher, ne, über persönliche Kontakte, über Netzwerk, über ja, Nischen, sage ich mal, angehen muss. Und dann kann das schon relevant sein. Meine persönliche Meinung ist, dass es definitiv effizientere Marketingmethoden gibt, dank Social Media auch, als jetzt all-in im Bereich Radio zu gehen. Aber es hat trotzdem seine Berechtigung und wie gesagt sehr individuell. Also es gibt sicherlich Gründe, warum Radio immer noch Sinn macht und relevant ist.
Diese Kombination, von der du gerade gesprochen hast, mit der du unterwegs bist, die ist ja eigentlich für unsere Musiker und Musikerinnen hier eigentlich Gold wert. Also dass du kennst die Musikbranche, du hast auch für Musikverlage gearbeitet, habe ich gesehen. Ihr macht Songwriting-Camps, das heißt, du bist auch mit dem Songwriting vertraut, mit den Prozessen und auch was am Markt los ist und so. Da hast du ja das ganze Paket, oder? Also ich meine, würdest du sagen, dass man wirklich sagen kann, okay, mit den Dingen, die du denen jetzt vermittelt hast, können die wirklich ihre Followerzahlen relevant anheben? Oder ist das dann immer noch ganz, ganz doll abhängig so von der Persönlichkeit und der inhaltlichen Frage? Es gibt ja viele, die das dann so versprechen. Ne? Die sagen so, also wenn ihr mein Webinar mitmacht oder meinen Kurs mitmacht, dann seid ihr dann ganz schnell bei 100.000. Du hast vorhin kurz erzählt, dass du sogar auch jemanden hast, mit dem du gearbeitet hast, der bei 100.000 gelandet ist. Und das ist ja wirklich schon eine Zahl. Ne?
Also ich versuche das immer ein bisschen anders anzugehen, weil die reine Zahl, das habe ich vorhin auch im Workshop gesagt, der quantitative Ansatz meiner Meinung nach nicht aussagekräftig ist. Also die reine Anzahl an FollowerInnen oder an auch der Reichweite oder so sagt eigentlich nichts darüber aus, wie erfolgreich so ein Musikprojekt aufgestellt ist. Weil es am Ende nicht darum geht, was auf den Plattformen passiert, sondern wie sich die Plattformen auf das Leben und auf die Musik und zum Beispiel eine Tour oder ne, sowas auch übertragen lassen. Also ob dann Leute zum Konzert kommen, ob Leute die Musik hören, die, keine Ahnung, Alben kaufen, wenn sowas noch gemacht wird. Vieles ist ja auch digital, aber also diese rein quantitative Sichtweise, mehr Reichweite, mehr Follower, die ist meiner Meinung nach nicht nachhaltig und auch nicht im Musikbereich auch nicht sinnvoll übertragbar. Es gibt sicherlich Gründe, ne, warum Reichweite relevant ist, aber viel wichtiger ist, wie sich diese potenzielle Reichweite oder die tatsächliche Reichweite auch auf die Musik übertragen lässt, auf die Musikprodukte, auf das Streaming, auf Konzerte, auf Merchandise-Verkäufe oder sowas. Das ist das, was eigentlich zählt.
Und es ist ja total wichtig, was du da sagst, weil das ja gar nicht so betont wird in der Werbung, wenn es jetzt eben darum geht, für Social Media, also Social Media, über Social Media Leute zu vermarkten, geht es immer um Klicks und Follower. Also das ist dieser Aspekt ist ja sehr, sehr wichtig. Es ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast und betont hast.
Genau, das ist ja auch die Schnittstelle, an der ich arbeite, weil ich eben den Musikindustrie-Hintergrund habe und ein bisschen weiß, wie die Branche funktioniert. Und wenn man rein mit der Social-Media-Brille ja, in dieses Thema reingeht, ist klar, dass die Kennzahlen da irgendwie im Fokus stehen. Aber die Musikbranche funktioniert da einfach ein bisschen anders. Und was dann unter dem Strich zählt, ist halt nicht nur die Reichweite, sondern wirklich, wie sich es eben übertragen lässt auf die Musik.
Ist es denn so, dass auch in Deutschland inzwischen TikTok für Musiker das wichtigste Medium geworden ist, wie es zum Beispiel in den USA ist?
Es ist auch sehr individuell. Es gibt immer noch sehr, sehr viele KünstlerInnen und Bands, für die andere Kanäle wichtiger sind, einfach weil sie dort schon zum Beispiel seit Jahren ihre Community aufgebaut haben, in Interaktion stehen mit ihren Fans. Aber TikTok hat natürlich auch eine extrem hohe Relevanz, weil es die Plattform ist, bei der man am leichtesten, also mit verhältnismäßig wenig Aufwand und Einsatz, die meiste Reichweite bekommen kann. Das ist einfach die Charakteristik der Plattform, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit oder mit relativ wenig Einarbeitung dort Reichweite gibt. Ne? Für jeden, der sich ein bisschen mit der Plattform beschäftigt. So funktioniert
die Plattform. Ja, das andere Ding neben den Klicks und den Followern und das nach oben zu treiben, ist ja immer dieses Ding, Videos und Postings viral gehen zu lassen. Ne? Da gibt es ja auch so viele Leute, die da ihre Expertise anbieten und sagen, wir machen mit dir Sachen, die dann eben viral gehen. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
Das bezieht sich wieder auf denselben Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, bezüglich Zahlen. Zahlen sind toll, die haben ihre Berechtigung, aber es ist nicht das, was unter dem Strich zählt. Und ein virales Video kann super sein. Das kann total dabei helfen, eine Karriere aufzubauen. Aber es muss nicht unbedingt das Ziel sein und es ist auch nicht der einzige Weg, um im Musikbereich irgendwie Fuß zu fassen, sondern teilweise ist so ein nachhaltiger, langfristiger Aufbau, also sich mit einer Zielgruppe auseinanderzusetzen, immer wieder zu bespielen, auch über Inhalte zu kommen, ja, nicht über kurzfristige Viralität, sondern über langfristiges Storytelling, über die Vermittlung von Persönlichkeit, von Charakter und von Inhalten, ja. Viel effizienter, viel effektiver als kurzfristige Viralität. Mhm.
So wie eine Art Serie, dass man dranbleibt.
Oder? Ja, zum genau. Beispiel, ja, ja. Ist ein ganz gutes Beispiel. Genau, also wenn wir über Content, also über die Videos selbst reden, dann sprechen wir auch oft über das Thema Formatentwicklung. Also dass es nicht nur so einzelne Videos sind, die man postet halt, wenn man gerade eine Idee hat, sondern dass es wirklich wiederkehrende Formate gibt, die du reproduzieren kannst, auch wenn du vielleicht mal nichts zu erzählen hast, ne? Wenn kein Song rauskommt oder du nicht auf Tour bist, dass du trotzdem posten kannst und einen Mehrwert bieten kannst, eine Story bieten kannst.
Und wie wichtig sind so Sachen wie, ich denke an Grell, deren Social-Media-Auftritt ich zum Beispiel ziemlich gut finde, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, das waren unsere Drittplatzierten, die immer so viele Backstage-Stories machen. Also wie du sagst, auch wie als Serie, wie wichtig sind denn solche intimen Einblicke?
Ja, wenn wir über Content sprechen, dann gibt es immer so ganz grob gesagt zwei Kategorien. Das eine ist quasi Content für die Leute, die so einer Band oder einem Künstler, einer Künstlerin schon folgen, also der Community-Content. Und das andere ist der Reach-Content, also für die Reichweite, ja, um Leute davon zu überzeugen, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Und was du meintest, so Backstage-Einblicke oder ne, intime Einblicke, wie funktioniert diese Band, was sind das für Persönlichkeiten, fallen ganz klar in die Kategorie Community, ja, weil das natürlich vor allem Leute interessiert, die einfach mehr darüber erfahren wollen und die schon wissen, okay, wer ist denn das, was machen die für Musik, kann ich mich damit identifizieren? Und für die ist das ein riesen Mehrwert, natürlich diese Einblicke zu haben. Es ist jetzt aber kein Content, der zum Beispiel für Leute, die keine Ahnung haben, wer diese Band ist, irgendeinen Mehrwert bringt, weil es denen ja dann auch egal, wer die sind und was die da machen. Verstehen. Im Backstage. So, ja. Das muss dann quasi anders aufgebaut sein, um Leute davon zu überzeugen, sich damit halt auseinanderzusetzen.
Erlangst du diese Kenntnisse jetzt über Langzeitverfolgung von allem, was so ist und im Zeitgeist auch, also zu gucken, dass man immer mitkriegt, was der Zeitgeist ist, was funktioniert. Also wie kriegst du da einen roten Faden rein?
Also Zeitgeist ist natürlich total wichtig. Ne? Ich setze mich sehr viel mit Social Media auseinander in ganz vielen verschiedenen Projekten. Ich arbeite mit vielen Bands, mit Solo-KünstlerInnen und mit Labels und habe da einfach von vielen Seiten aus Input jeden Tag, der mir dabei hilft, das so ein bisschen einzuordnen. Aber am Ende, ganz einfach gesagt, ist vieles auch Zufall. Also warum Dinge funktionieren, klar, man kann die Algorithmen analysieren und sich überlegen, ja, das und das wurde hier jetzt richtig gemacht und das könnte man vielleicht noch optimieren, aber vieles, gerade wenn es darum geht, was viral geht oder so, ist auch einfach Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort, vielleicht das richtige Wording gefunden und ja, dann spielt immer der Zufall auch eine Rolle, auf jeden Fall. Meine Aufgabe liegt darin, die Chance für die Bands und die Artists, mit denen ich arbeite, zumindest zu erhöhen, dass es so eine gewisse Berechenbarkeit bekommt, ja, dass man zumindest weiß, das und das sind meine Aufgaben, so und so muss ich es aufbereiten. Das sind vielleicht auch bestimmte Frequenzen, in denen es Sinn macht, zu posten. Aber so viele objektive Kriterien gibt es halt nicht. Vieles ist auch subjektiv und individuell.
Viele versuchen es mit politischen Themen. Also gerade unsere Panikpreis-Bands, da war viel Politik dabei und viel persönliche Sachen, Befindlichkeiten. Kata Rosa mit dem Thema Depression, über das man sehr, sehr viele Leute zieht. Inwieweit ist denn das ein neuer Trend geworden? Auch? dass Bands oder auch Musikerinnen sich auch persönlich outen.
Ich würde nicht sagen, dass es ein neuer Trend ist, sondern ich glaube, dass Musik, die authentisch ist, oder auch Künstler, die authentisch sind, schon immer am besten funktioniert haben. Das kannst du so weit zurückgehen wie nur möglich. Am Ende, was Leute abholt aus der Konsumersicht, sage ich mal, ist Emotionalität, Nahbarkeit. Das sind die Punkte, die einfach begeistern, ja? Wenn du dich mit jemandem oder mit der Musik, mit der Person, wie auch immer, identifizieren kannst, weil Werte kommuniziert werden, die mit deinen zum Beispiel übereinstimmen oder auch nicht. Man kann ja auch in die andere Richtung gehen, dass es halt polarisiert.
Ja, da gibt es einen Shitstorm, aber das ist ja doch auch gute PR.
Ja, teilweise, ja, klar. Aber genau, also diese Emotionalisierung, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das ist halt heutzutage, sind das oft sehr intime Themen, über die man vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht gesprochen hat. Da waren es andere Dinge. Aber ich kann das eigentlich, also für jeden Künstler, jede Künstlerin, mit der ich arbeite, ist meine Empfehlung immer ganz klar, dass die eigene Persönlichkeit, die eigenen Interessen und der Charakter auf jeden Fall das Zentrum der Marke sind, die über Social Media kommuniziert werden muss.
Gibt es eigentlich irgendein Medium, wo du sagst, das ist das Hauptmedium für junge Bands? Also ich höre immer, Facebook ist nochmal was für alte Leute. Oder ist es der Mix aus allem?
Ganz schwer, sowas pauschal zu sagen. Ich finde es immer sehr schwierig, auf allen Plattformen sinnvoll stattfinden zu können. Mein Tipp ist immer, dass man eigentlich maximal eine bis zwei Content-Strategien haben sollte. Also wenn du dir für TikTok oder für Instagram konkret Gedanken machst, ist auch vollkommen okay, das dann einfach nur zu spiegeln auf Facebook. Also jetzt keine aktiven Ideen oder aktive Strategien noch für Facebook separat zu betreiben, sondern einfach, ne, das zu übernehmen, was man auch auf anderen Plattformen postet. Ansonsten ist es sehr individuell. Es gibt sicherlich auch dort noch, also es gibt auch auf Facebook noch Bands oder MusikerInnen, die dort den größten Erfolg haben oder die dort besser funktionieren als auf anderen Kanälen, aber man kann das quasi kaum pauschalisieren, weil es einfach sehr, sehr individuell ist und auch davon abhängt, wo sich vielleicht so eine potenzielle Zielgruppe aufhält, wie die gerne angesprochen wird, was es für Content, für Inhalte gibt. Also schwer, das pauschal zu sagen.
Ich habe auf den Satz gewartet, die Musiker sind dann alle älter auf Facebook.
Ja,
Alter, ist das, ja, das ist so, ja, weil auf Facebook kann man ja auch, glaube ich, ein bisschen mehr Inhalt machen und der alte Mensch lebt, liest mehr.
Ja, also da musst du mich nicht so angucken. Also es ist, man fällt ja auch, man kann ja auch manchmal mit Dingen, die vollkommen aus dem Rahmen fallen, also sprich, es gibt ja so bestimmte Dinge, die man dann so mitbekommt, wie zum Beispiel, bloß nicht so lang, also ich mache jeden Sonntag einen Glückskeks auf Facebook, der ist so lang, funktioniert super, habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, weil es einfach nicht anders ging. Aber wie ist denn das für dich, was würdest du dir denn wünschen oder was wäre denn so eine Richtung mit dem Job, den du machst oder mit der Plattform, die du hast auf eurer Webseite oder die Dinge, die du anbietest, was wäre jetzt so ein Modell oder ein Weg für dich, wo du sagst, boah, das wäre so, das wäre so, wie ich mir das vorstellen würde, wo ich so richtig Spaß dran hätte.
Also ich kann eigentlich mit sehr gutem Gewissen und auch ein bisschen Stolz sagen, dass ich schon in diesem Bereich eigentlich bin. Ich habe mir das so gebaut, also meine Selbstständigkeit, mein Unternehmen, dass ich eigentlich an dem Punkt bin. Ich habe das Gefühl, ich kann den KünstlerInnen, den Bands, mit denen ich arbeite, wirklich einen großen Mehrwert bieten, kann da unterstützen und wirklich Punkte mit denen zusammen bearbeiten, an denen sie vielleicht alleine scheitern würden oder wo sie nicht weiterkommen würden. Und gleichzeitig habe ich natürlich die Freiheit, einen wirklich tollen Job zu machen, kreativen Job in der Branche mit super tollen Leuten umgeben zu sein, hin und wieder auch mal auf ein Konzert zu können, so, ne, das ist schon echt schön. Also ich bin wirklich an dem Punkt eigentlich schon angelangt, dass ich sehr zufrieden bin mit der Situation, in der ich mich jetzt so persönlich befinde. Und natürlich auch, was so meine Arbeit angeht, ja, ich bin super dankbar dafür, dass ich aus meinem Interesse für Marketing und für Musik einen Beruf machen konnte und dass mein Wissen aber auch wirklich einen Mehrwert bringt, ja.
Sehr schön, wunderbar.
Da wird dir nie langweilig werden, glaube ich, wenn man sein, so wie wir, wenn man sein Hobby zum Beruf macht oder seine Interessen.
Musst du nie wieder arbeiten. hat Konfuzius, glaube ich, gesagt, einer von den schlauen Lümmeln. Ne?
Ansonsten wären wir hier auch am Sonntagmittag um 17 Uhr uns hier nicht zusammenfinden.
Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Input. Und hey, dann kann man ja einfach nur sagen, weiter so. Viele glückliche Kunden.
Ja, danke schön. War schön bei euch.
Und wie man dich erreicht, verlinken wir natürlich unten in der Beschreibung.
Super.
Ja, genau.
Vor allem in einer Gruppe ist ganz oft nicht so richtig klar, wer übernimmt welche Aufgabe. Und manchmal wird einmal ja auch eine Aufgabe irgendwie aufgedrückt und man weiß gar nicht, ob man der gewachsen ist. Und wenn man darüber spricht und sich öffnet und auch über Gefühle redet, über die eigenen Ängste und Schwächen und vielleicht Dinge, in denen man einfach nicht so gut ist oder sich das nicht zutraut, dann kann man einfach ja, als Band irgendwie besser zusammenarbeiten. Und das ist natürlich dann auch gut für den Erfolg, glaube ich. Also ist es ja so. Und ich finde vor allem in so einem Kreativ- oder Band-Kontext oder so, man fühlt sich sehr schnell sehr, sehr cool und selbstbewusst, weil man zusammen ja etwas so Einzigartiges macht und dann auch zusammen auf einer Bühne steht und dann mal da die Hüllen fallen zu lassen und so, okay, eigentlich sind wir doch alle einfach nur fühlende Wesen, ja, die vielleicht gar nicht die ganze Zeit so cool sind wie auf der Bühne. Ja. Ja, das hat sich heute so ein bisschen rauskristallisiert. Ja, ist schön.
Panikpreis-Podcast Sonderedition, immer noch in der Popakademie. Und jetzt haben wir zwei Professoren hier. Ich bin immer stolz, mit Professoren zu sprechen. Zum einen Professor Matthias Leber, Mace. Hallo. Ist sein Name. Und Professor Udo Damm, bei uns im Kuratorium in der Panikpreis-Jury und jetzt hier als Coach. Klasse, dass ihr das macht.
Gerne, Arno.
Für die Leute, die jetzt draußen zuhören und sich denken, Bandcoaching, muss man solche Leute überhaupt coachen? Was versteht man unter einem Bandcoaching?
Ich glaube, dass, wenn ich mal den Anfang machen kann, ich glaube, dass, was für manche Leute verwirrend ist, dass das Bandcoaching für mich jeglichen Support der Band beinhaltet, den ich geben kann. Ich kann Ihnen also zum Beispiel den Tipp geben, ihr verbrennt gerade, wenn ihr nicht einen Booker findet, schleunigst. Oder ich kann sagen, wenn ihr euch so aufstellt im Raum, werdet ihr nie einen guten Mix hinbekommen. Da muss der Bassist dahin, der Gitarrist dahin. Das kann aber auch sein, dass ich sage, fangt mit dem Refrain an oder fangt nicht mit dem Refrain an. Also das ist Arranging, Position im Proberaum. Alles, was die Gruppenprozesse betreffen, kann aber auch sein, ihr braucht irgendwo externe Hilfe, weil das könnt ihr so nicht leisten, wenn ihr das so noch weitermacht, dann seid ihr alle platt in einem Jahr. Und das sind so ein paar Beispiele, was das alles beinhalten kann.
Also ich kenne Udo ja noch aus den Musikerzeiten als fitten Schlagzeuger, einen gern gebuchten und fitten Schlagzeuger. Du bist ja auch Musiker. Das heißt, ihr könnt ja aus der Expertise ja auch schon einiges beitragen. Aber wisst ihr, was ich so liebe? Ich war ja ab und zu drinnen bei euch und ich liebe das immer, wenn Menschen etwas tun mit Leidenschaft und mit Engagement. Also dann ist man ja auch so im Tunnel. Das hat man so gemerkt. So, ihr wart so bei der Sache und so, ihr habt gar nicht mitgekriegt, ob da einer reinkommt oder rausgeht. Ist das auch etwas, was bei Musikern oder Bands dazugehören sollte, wenn die erfolgreich sein wollen?
Flow ist das Thema. Also Flow heißt ja eine völlige Konzentration auf die Aktivität, die ich gerade tue. Und du musst in so einen Flow kommen, um überhaupt in der Lage zu sein, extrem kreativ aus dir zu schöpfen und vor allen Dingen in die Tiefe deiner eigenen Kreativität zu kommen und möglicherweise auch irgendwas zu produzieren, also aus dir herauszubringen, von dem du selber gar nicht weißt, wo es herkommt. Mhm. Und das ist erstmal dieser Flow-Zusammenhang, so ein ganz entscheidender. Und die Voraussetzung ist natürlich auf eine gewisse Weise, in so einen, auf so einen begeisterten Zusammenhang zu kommen mit der Leidenschaft, die dazu gehört, weil das auf gewisse Weise Voraussetzung. Und ich liebe das, mit Leuten zu arbeiten, weil das auch bedeutet, Flow in dem Falle bedeutet, dass ich meine kognitiven Fähigkeiten bis zum gewissen Grad ausschalte und dem Augenblick die Möglichkeit zu geben. Und als Coach, und da kann ich das ergänzen, was Mace gesagt hat, ist es durchaus meine Aufgabe, die Leute auch in so einen Zustand zu bringen, dass sie dann auch loslassen können von dem, was, wenn sie wieder rausgehen aus dem Raum, sie möglicherweise beschäftigt.
Wenn, was ja sicherlich auch öfter passiert, wenn die Leute reinkommen, die sind gerade in irgendeinem anderen Film, weil die haben gerade irgendwie, keine Ahnung, einen Computercrash, irgendeine Kritik bekommen, die an ihnen nagt, weiß der Himmel was, da gibt es ja tausend Geschichten. Wie bringt ihr die dann rein in diesen Flow, in dieses Jetzt?
Ich fand das heute sehr interessant. Also im Prinzip, man kann noch so viele Bandcoachings gemacht haben. Es ist eigentlich wie wenn du mit der gleichen Band unterschiedliche Auftritte spielst, ist nie gleich.
Ja.
Und so sind auch die Coachings immer ein bisschen unterschiedlich. Heute hatten wir die Besonderheit, dass wir zwei Acts hatten, die deutsche Texte hatten. Und da ist es für mich, für mein persönliches Empfinden noch wichtiger, dass die Texte A gut sind und B, dass auch Text und Musikzusammenhang gut ist. Manchmal hat man das so bei elektronischen Hyperpop-Geschichten, okay, reimlich so ein paar Schlagworte, die zeitgemäß sind, dann passt das schon. Hauptsache, sie, er kann singen und ist eine fette Produktion. Aber wir sind heute sind eigentlich vom Textbezug gekommen und Udo hat zu Recht am Anfang immer die Frage gestellt, wie ist der Text gemeint? Und dann kam manchmal so eine Unsicherheit, naja, so wie ich es doch gesagt habe, ja, aber ist er eher mit dem Augenzwinkern oder bist du richtig sauer darüber? Oder spannend. Und in dem Moment haben auch alle gut mitgezogen aus der Band und haben sich versucht, in diese kleine Geschichte, die der Song erzählt, mit reinzubegeben. Und wenn du die Geschichte richtig gut verstanden hast und halbwegs gut spielen kannst, machst du dann auch viel schneller Dinge richtig, als wenn du jetzt sagst, spiel doch mal mehr Noten, weniger Noten. So, wenn du verstanden hast, wie die Atmosphäre ist, ist nämlich jemand richtig sauer und verzweifelt, dann geht es um eine Intensität und nicht um, sind das jetzt da die richtigen Noten oder oben oder unten oder schnell, langsam, tight, untight, dass man eher über den Text an die Sachen rankommt. Das hatten wir heute sehr häufig. Und es hat extrem viel Spaß gemacht.
Interessant, weil da kommen wir mal auf Udo zu sprechen, der auch deutsche Texte macht. Der immer sagt, wenn man deutsche Texte macht, ist es ganz wichtig, dass die Musik nicht so sehr im Vordergrund ist, sondern dass sie eher wie so eine Art Filmmusik ist.
Das hatten wir heute auch. Also das hängt aber davon ab, was der Interpret bzw. der Songwriter oder die Songwriterin intendiert. Also was für ein Film, und das waren heute auch die Fragen zum Teil, was für ein Film stellst du dir da vor, was ist das für eine Situation? Und nicht nur für die jeweilige Person, die den Text interpretiert, sondern für die gesamte Band dann auch gleichzeitig. Was bedeutet das? Und natürlich gibt es ja neben der reinen Text Analyse, also was sagt der Text, gibt es ja, was Mays eben schon beschrieben hat, eben auch die zweite Ebene, welche Art von Gefühl ist damit verbunden? Ist es eher zynisch, sarkastisch, lustig oder mit einem Augenzwinkern? Übersetzt der Text eigentlich nur indirekt das, was gesagt wird, und geht es um eine zweite Ebene im Erzählzusammenhang? Das spielt eine Rolle, vor allen Dingen für die musikalische Interpretation. Und zu deiner Frage, ja und nein. Ja, insofern als natürlich wir alle, besonders bei den deutschen Texten, viel mehr auf den Text hören. Also bei deutschsprachiger Musik als im Englischen. Oft ist im Englischen eben die Sprache auch eher lautmalerisch gedacht auch. Und ich würde das im Deutschen eigentlich genauso sehen wie im Englischen. Mit der einzigen Ausnahme, dass wir als Zuhörer eigentlich viel mehr in den Text reingezogen werden.
Spannend.
Ja, spannend. Also ich muss an einen Spruch, weil du sagtest, Udo und seine Texte, nur ein Spruch, den er ziemlich oft geäußert hat, nämlich, dass er findet, dass die Leute sich zu schnell zufrieden geben.
Mhm. Das ist absolut so.
Also und das ist ja das, wo er jetzt für mich, für uns alle so ein gutes Beispiel ist, weil er wirklich, also bis hin zu einem Gefühl, dass du ihn würgen möchtest, weil du schon mit dem Wochen an einem Text sitzt, und dann sagt er, jetzt finde ich es richtig gut, jetzt finde ich es richtig gut. Und dann kommt zwei Tage später der Telefonanruf, gerne mal auch morgens um 1 oder 2 Uhr. Ja, da müssen wir jetzt nochmal ran. Ja,
weil er mit dem Taxifahrer gesprochen hat, der den Text nicht verstanden hat. Inwieweit ist es denn wichtig, ist es ein gutes Beispiel, so eine Art Korrektiv zu haben, auch von außen bei sowas?
Ich finde diese Geschichte mit dem Taxifahrer, die kannte ich nicht, die finde ich fantastisch. Und ich glaube...
Einer von vielen übrigens.
Ja, ja.
Einer von vielen Taxifahrern.
Ja. Und Portiers.
Ja, ja. Ich finde, so ein bisschen hat die Generation, die jetzt aktuell an der Popakademie studiert, die haben viel mehr noch als so zu unserer Zeit, als wir jetzt in deren Alter waren, die Möglichkeiten wirklich mit einem Laptop und einem Handy im Prinzip alles machen zu können. Mhm. Das heißt, es wird von ihnen häufig erwartet, okay, gut, schreib mal Texte, mach ein gutes Layout, nimm das gut auf, misch es gut ab, mach das Booking, such die Band und so weiter. Das ist theoretisch alles möglich, aber du hast halt nicht diese Korrektivsachen, die du früher in der Band hattest, eine gute Band. Da hat auch der Basser gesagt, der Text ist so kacke, da spiele ich nicht mehr mit. Wir haben auch so verschiedene Module in der Popakademie, wo man zusammen Songs schreibt, auf einem bestimmten Pitch hin. Und wenn man sowas öfter macht und in mehreren Songwriter-Gruppen zusammenarbeitet, dann kommt auch der eine und sagt, du, ich habe da eine tolle Textidee, guck mal, das geht noch besser oder so. Ich bin auch nie so ein Freund von diesen kompletten One-Man-Shows. Es gibt nur ganz wenige Leute, die diese Disziplin beherrschen oder da was ganz Spezielles rauskommt, weil es unverbessert ist. meistens ist es so, es fehlt ein bisschen der Gegenpol. Die ganzen berühmten Bands hatten immer zwei Pole in der Band.
Das stimmt.
Geballert haben.
Ihr beide habt ja auch eine große musikalische Vergangenheit oder auch noch immer aktiv in der Musik. Wie wichtig ist es denn für einen, wenn man so viele Erfahrungen selber gesammelt hat, auf der Bühne gestanden ist, mit anderen Künstlern gespielt hat, etwas weiterzugeben von dem, was man so sich angeeignet hat an Erkenntnissen und Erfahrungen.
Vorhin eine lustige Situation. Da hat eine Camp-Teilnehmerin gefragt, so vor dem Coaching, was macht ihr jetzt mit uns? Und dann meinte ich, ich glaube, ich werde meine Lieblingsmusikstile werde ich in euch implantieren und werde dafür sorgen, dass ihr klingt wie das Album, was ich nie gemacht habe. Und dann meintest du noch dazu, und wir können dir auch begründen, warum es richtig ist. Super. Also wir haben quasi genau das Gegenteil von dem gesagt, was wir eigentlich, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir es machen.
Ja.
Nämlich, ich sehe es wirklich als reiner, und irgendwann hat sie es dann gemerkt, dass wir komplett übertrieben haben und ist genau das Falsche geantwortet.
Ja.
Aber ich sehe es immer so, ich sehe mich als Katalysator. Wo ich helfen kann, helfe ich gerne, Schritte zu verkürzen und zu katalysieren, sie in den Flow reinzubringen, und es kam zum Glück nicht so oft vor, weil ich höre doch viel unterschiedliche Musik, aber es hat auch schon Bands gegeben, wo ich mir gedacht habe, die Arbeitsweise und das, worauf die hinaus wollen, das kann ich so wenig nachvollziehen, dass ich jetzt mal meinem Kollegen, einem anderen Bandcoach, sage, ey, ich glaube, das wäre super, wenn du da mal gucken würdest, ob du denen helfen kannst bei ihren Sachen. Und das kommt nicht so oft vor, aber selbst das ist für mich ein gutes Ergebnis, weil es geht immer nur darum, deren Ziel zu konkretisieren und sie schneller dahin zu bringen.
Mal konkret auf die Panikpreis-Bands. Ich weiß, das ist alles geheim, was ihr da gemacht habt, aber, aber trotzdem, auf welchem Niveau sind die? Oder andersrum gefragt, was fehlt denen noch?
Also die sind auf einem sehr hohen Niveau. Wir sind nur vom Verfahren her, wie wir das heute gemacht haben, wir sind bei beiden Bands erstmal ins Gespräch eingestiegen. Wir haben erstmal darüber gesprochen, wo wollt ihr eigentlich hin? Wo steht ihr? Was sind eure Vorstellungen davon? Wie weit deckt sich zum Beispiel so diese Vorstellung der in dem Fall waren es ja zwei junge Frauen, der Sängerin, Songwriterin mit dem, was die Band denkt, und was können wir auch reingeben? Das musst du vorher als Coach ein bisschen zumindest rausgekriegt haben, damit du weißt, wie du ansetzen kannst. Wenn jemand sich eigentlich in der Band eher so als Mietmucker sieht, dann ist es ein anderer Zusammenhang, und in dem Fall war es anders, und das hat mich bestätigt, auch in unserem Panikpreis, weil beide Bands, auch die Musikerinnen und Musiker, alle gesagt haben, jo, wir wollen das, wir finden es super, da muss es lang gehen.
Das Problem ist immer ein bisschen das Klischee eines Session-Musikers, der alles kann, auf Knopfdruck kreativ ist, lalala. Da hat sich auch schon dank YouTube und Tutorials und so weiter hat sich da viel getan, dass sehr junge Leute schon sehr gut spielen können, viele Stilistiken abdecken können, aber es kratzt halt immer an der Oberfläche. Und nur wenn du sagst, ich lasse mich da jetzt drauf ein, mit einer Band mal eine Woche wegzufahren, in so einem Café, wo gar nichts los ist, da gibt es nur einen Proberaum, und wir spielen einfach eine Woche lang, egal ob an neuen Songs, alten Songs und so. Und nur wenn du bereit bist, so viel da rein zu investieren, dann kommst du auch wirklich an die Perlen ran. Und wenn du immer bei diesem Mietmusiker, ich spiele jetzt Klischee ABC, dann kann das sehr professionell und erstaunlich gut sein, aber es geht nie tiefer als so und so.
Ich habe das immer als ein gutes Konzept empfunden, sich auf sich dann so zen-mäßig, also wirklich dann so Steve Jobs, der in seinem Büro einen Schreibtisch hatte und da lag nichts drauf und ein Stuhl. Dann bist du eben fokussiert auf das, was in diesem Raum entsteht, weil in dem Raum ist noch nichts anderes. Und das finde ich schon toll, sowas erleben zu dürfen auch als Musiker. Oder?
Das stimmt. Vielleicht solltest du dich auch mal coachen lassen.
Ja, ich bin schon ganz, wirklich du. Also das hast du gut erkannt. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, da würde ich aber gerne mal mich reinschummeln und auch so. Also alleine solche Fragen gestellt zu bekommen. Das finde ich so toll.
Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, auch ja. für die Lindenberg-Stiftung, das Coaching.
Ich kann euch auch nur sagen, ich habe dir mit allen dann auch noch gesprochen, wenn die rausgekommen sind, die waren alle so happy und so. Also ich meine, nur mit der Augenhöhe, das seht ihr, glaube ich, ein bisschen anders als die, weil ich habe dann sowas gehört wie, ich meine, mit denen durften wir arbeiten. Ich meine, das sind ja Götter für mich.
Also ich glaube, die Begeisterung kam durch die Ergebnisse.
Ja.
Aber es ist uns wirklich extrem wichtig zu sagen, wir sind auf keinen Fall auf einer Meisterposition, wie es in klassischer Musik oder anderen Musikstilen ist, sondern wir haben schon ein paar Dinge erlebt. Das heißt aber nicht, dass wir in jeder Situation genau wissen, was zu tun ist. Mhm. Manchmal überraschen die uns auch und lösen ein Problem anders, als wir es in ganz vielen Jahren erlebt haben, was wieder ein Baustein für uns ist. Ach so, guck mal, das gibt's sogar auch. Das ist ja ganz wichtig. Und dass man da offen bleibt und nicht sagt, ich erzähle euch mal was, sondern sagt, wir könnten mal was ausprobieren. Und ich finde, der Mut, was auszuprobieren, auch Ideen eines einzelnen Musikers, das ist immer ganz entscheidend. Wie man die bewertet, ist wieder was komplett anderes. Aber dieser Mut zu sagen, okay, mag erstmal eine komische Idee sein, aber wir geben dem ganzen der ganzen Sache mal eine Chance und das freut uns sehr, dass sie, also wir hatten auch das Gefühl, dass wir sie wirklich sehr schnell in dieses Flow-Erlebnis reingebracht haben und dass sie da sehr begeistert waren, aber deswegen sind wir ja trotzdem, da sind uns auf Augenhöhe begegnet und freuen uns auch wirklich, dass wir so schöne Musik heute gehört haben.
Immer.
Ja, danke schön für eure Zeit und für die spannenden Informationen und überhaupt.
Danke für die interessanten Fragen.
Danke euch auch.
Gerne. Das war sie, die Sonderedition, liebe Bea. Ja, das war sie. Live aus der Popakademie, beziehungsweise live on tape. Jetzt geht's erstmal weiter mit der normalen Panikpreis-Podcast, Folge 5 am 5.5. Und dann geht's weiter mit dem Podcast der Udo-Lindenberg-Stiftung und dann haben wir noch einige Themen im Petto. Abseits des Panikpreises.
Ja, spannendes. Ich meine, ihr habt es gehört an diesen Gesprächen, auch die anderen Coaches, die wir heute, mit denen wir Interviews hatten heute und gestern, wie wichtig das ist, was hier passiert, also was die mitbekommen auf ihrem Weg ist. Dieser Input, den man als Mensch, als Künstler bekommt, der ist ja auch ganz immens wichtig. Und viele von euch wissen das ja gar nicht, was da bei uns alles hinter den Kulissen passiert und was wir hier in den Gesprächen erfahren, kann ja auch Bands und Musikern und Künstlern da draußen wertvoller Input sein.
Ein Podcast mit Mehrwert.
Ein Podcast mit Mehrwert. Da haben wir uns noch einiges überlegt. Und da kommen auch noch spannende Aktionen und weitere tolle Interviews mit tollen Leuten und spannenden Leuten.
Also, genau. Und Bea und Arno sagen Tschüss.
Genau, wir sagen Tschüss. Und ich mach mein